Natur 2.0, der Biodiversitäts-Podcast mit Insektenforscher Thomas Hörm und Gewässerökologin Dr. Jana Isanta Navarro.
Hallo Thomas, schön dich zu sehen. Wir sitzen heute wieder zu zweit hier.
Hallo Jana. Ja, das ist schon fast ungewohnt.
Mal eine ganz normale Folge ohne Gast. Wir können aber schon mal anteasern, dass die nächste Folge wieder mit Gast sein wird. Seid da also gerne gespannt und lasst uns auch gerne wissen, wie ihr die vorherige Folge mit Stefanie gefunden habt.
Ja, mich freut es auf jeden Fall, weil wir hatten ja beim letzten Mal schon drüber gesprochen. Es gibt dann zwischendurch nämlich nochmal ein paar mehr Einblicke und wir kriegen für unser eigenes Gewissen dieses Beigeschmäckle von zu viel Eigen-PR irgendwie auch so ein bisschen raus, weil das zwar natürlich nicht großartig im Fokus steht, aber wenn man einfach ein bisschen Vielfalt da reinbekommt und zwischendurch nochmal ein paar Gäste hier hat, dann ist zumindest irgendwie so das wissenschaftliche Herz auch ein bisschen beruhigter.
Ja, absolut. Und es ist ja auch einfach so, dass wir uns gar nicht so extrem in irgendwelche Themen einarbeiten können, wie unsere GästInnen das eben machen können, weil das eben deren Forschungsschwerpunkte sind. Und genau. Heute aber, wie gesagt, wieder mit Thomas und mir eine ganz reguläre Folge. Und ich würde mal anfangen. Ich war nämlich letzte Woche in Deutschland. Ein bisschen unterwegs. Und zwar ist es so, dass in Dänemark, während man hier promoviert, also den Doktorarbeit schreibt, nämlich verpflichtend für 2 bis 3 Monate ins Ausland muss. Also idealerweise ins Ausland. Man kann auch, wenn man ein bisschen Tricks damit durchkommt, wenn man einfach nur innerhalb Dänemark mal die Uni wechselt. Und auf jeden Fall meine Doktorandin, die Claudia, die war jetzt, die ist jetzt seit Oktober eben in Deutschland, in der Nähe von Berlin, an der BTU Cottbus-Senftenberg. Die haben eine gewässerökologische Forschungsstation in Bad Saarow am Scharmützelsee. Und da ist sie gerade. Und da war ich sie natürlich dann mal besuchen, wie sich das so gehört. Dachte mir, ich guck mal vorbei, wie es ihr so gefällt, wie es ihr so geht. Und im Zuge dessen, das fand ich tatsächlich auch ganz, ganz cool, hat mich dann der Leiter der Station gefragt, ob ich gerne mit auf den Scharmützelsee kommen wollen würde, weil nämlich der NABU zu Besuch war. Und der NABU ist da Eigentümer einer kleinen Insel, wenn man sie denn noch so nennen wollen würde. Weil diese kleine Insel hat große Probleme mit Abtreibung im Endeffekt. Also die verschwindet eigentlich mehr oder weniger. Und auf dieser Insel brüten, ich weiß gar nicht, wie viele Kormoranpaare, aber es brüten auf jeden Fall, also die Kormoranpopulation lebt größtenteils eben auf dieser Insel. Ja. Und dann ging es so ein bisschen darum, und das finde ich eigentlich total interessantes Thema, so für uns auch einfach mal, deswegen spreche ich das jetzt auch an, zu diskutieren. Da ging es dann so ein bisschen darum, Prozessschutz, Habitatschutz. Das müssen wir wahrscheinlich gleich nochmal ein bisschen erklären. Der Leiter des Instituts da, Professor Dominik Martin Kreuzburg, mit dem habe ich mich auch ein bisschen darüber unterhalten. Der hat gesagt, er ist grundsätzlich auch eher für Prozessschutz zu haben, aber in dem Fall dann vielleicht doch auch eher Artenschutz, um diese Insel daneben zu erhalten. Aber schon ein sehr kontroverses Thema. Der NABU hatte da dann natürlich, die Vertreter des NABUs, auch so ihre eigenen Punkte. Und da gibt es noch interessante Side-Facts, wie es überhaupt dazu kam, dass der NABU in den Sitz dieser Insel gekommen ist. Aber das erzähle ich dann vielleicht nachher. Ja. Jetzt vielleicht erstmal Artenschutz. Prozessschutz oder man könnte auch sagen, genau, Prozessschutz oder Habitatschutz. Vielleicht erklären wir erstmal, was es ist.
Ja.
Also Prozessschutz ist im Endeffekt, oder na, vielleicht fange ich mit dem Habitat und Artenschutz an. Also das ist so ein bisschen gerade der Artenschutz. Da ist es natürlich, das könnte man jetzt auch in manchen Kreisen würde es jetzt als klassischer Naturschutz beschrieben werden oder als am längsten etablierte Naturschutzform des Naturschutzes, weil es da dann eben ganz gezielt darum geht, ich schütze jetzt eine Art. Ne? Also das kann zum Beispiel gerade bei so sehr charismatischen Arten, Schneeleoparden, Berggorillas oder sowas, kann es ja wirklich Maßnahmen geben, wie zum Beispiel mit Rangern, dass tatsächlich eine Art vom Aussterben ganz massiv geschützt wird. Das ist natürlich jetzt bei so charismatischen großen Tierarten deutlich einfacher als bei irgendwelchen Laufkäfern. Das ist einfach so. Und Habitatschutz ist natürlich dann im Endeffekt so den Lebensraum zu schützen. Prozessschutz ist, glaube ich, jetzt, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, so ein bisschen eine neuere Entwicklung, so in den letzten Jahrzehnten vielleicht irgendwie aufgekommen, weil man natürlich auch irgendwie verstanden hat, eine Art einfach so zu schützen geht irgendwie eigentlich auch gar nicht mal so gut, weil Ökologie ist irgendwie komplex und man versteht teilweise überhaupt gar nicht, warum Arten jetzt doch verschwinden, obwohl sie irgendwie unter Schutz gestellt worden sind, weil natürlich eben es nicht nur gilt, die Art zu schützen, sondern auch den Lebensraum zu schützen, aber auch innerhalb des Lebensraums gibt es einfach total viele ökologische Zusammenhänge und Prozesse, die wir teilweise, wenn man ehrlich ist, auch einfach nicht durchblicken und immer noch nicht verstanden haben, trotz jahrzehntelanger Wissenschaft. Und dann ist es eben so ein bisschen Prozessschutz eher, also der Ansatz zu sagen, okay, man überlässt jetzt diesem Gebiet, in dem Fall der Insel, vielleicht tatsächlich einfach dieser, in Anführungszeichen, diesem natürlichen Wandel, diesem Vorgang des Abtragens, des Verschwindens dieser Insel. Jetzt als Beispiel für eine Insel. Wobei man da jetzt natürlich auch wieder argumentieren könnte, ist das wirklich natürlich oder nicht? Weil normalerweise würden da keine Schiffe auf dem See rumfahren und sowas, ne? Die natürlich mit Wellen auch dazu beitragen, dass da eben die Insel mit abgetragen wird. Ja. Aber genau, ich glaube, das ist jetzt mal so ganz grob der Unterschied zwischen, was heißt es, ich schütze eine Art oder einen Lebensraum, im Gegensatz zu, ich überlasse quasi der Natur jetzt die Rolle, das Spiel.
Genau, ohne Einfluss. Na, ich glaube, ein klassisches Beispiel für Prozessschutz sind dann auch immer diese Kernzonen von Nationalparks einfach, wo man jetzt beispielsweise auch bei den Wäldern einfach sagt, man greift da dann wirklich gar nicht mehr ein und geht sogar so weit, dass man versucht, den Menschen weitgehend sogar auszuklammern, wo man sich dann auch fragen muss, ob das dann sinnvoll ist oder nicht. Aber diese Sinnfrage, die stellt sich dann, glaube ich, auf allen Ebenen. Aber ich fand ganz wichtig, was du eben gesagt hast, dieses, dass wir häufig Dinge noch gar nicht verstehen in den Zusammenhängen oder vielleicht sogar niemals verstehen werden. Und finde da ja eigentlich immer so wichtig, dass man einfach in der Wissenschaft so mit Wahrheitsfindung einfach nach bestem Gewissen und Wissen ja handelt, so gesehen, dass man versucht, das irgendwie umzusetzen. Und das bedeutet nicht gleich Naturschutz. Also das heißt, Naturschutz ist teilweise auch sehr wissenschaftsfern unterwegs. Das gibt's auch, wo im Prinzip alte Modelle immer wieder neue Anwendungen finden, der Leichtigkeit halber. Es gibt aber auch sehr guten Naturschutz und es gibt auch Naturschutz, der sich natürlich total gut nach aktuellen Forschungsständen richtet und eigentlich guckt, dass er da selbst in einem Wandel ist, eigentlich auch. Aber das finde ich immer ganz wichtig, das noch anzumerken, weil wir haben eben auch Naturschutz, der sorgt dafür, dass biologische Vielfalt schwindet. Und man sieht das auch ganz schön bei unterschiedlichen, letztlich Studien, die sich auch Naturschutz als Einflussfaktor ansehen. Naturschutz trägt natürlich auch mit dazu bei, lokal, dass im Prinzip Biodiversität schwindet, weil nicht alles mitgedacht ist und manchmal diese Maßnahmen, wenn wir auf den Artenschutz gucken, so einzeln gedacht sind auf einzelne Arten, dass sie andere Arten maßgeblich im Prinzip ausgrenzen und verschlechtern. Ein Beispiel wäre jetzt hier bei mir am Niederrhein, da hat man die Situation, dass mit einem EU-Live-Projekt, also eine sehr, sehr große Förderung dann eigentlich auch, die EU-weit greift. Hier wurden dann unterschiedliche Binnensand-Lebensräume, also es gibt hier noch so ein paar Binnendünen vom Rhein, das heißt alte Sandlebensräume, die stammen noch so aus den Ursprüngen des Rheins und sind noch offen seit der Eiszeit so gesehen. Und die wurden dann für einzelne bodenbrütende Vogelarten eingezäunt und der komplette Besucherverkehr da drin irgendwie geleitet, sodass diese Kernzonen jetzt eigentlich gerade zuwachsen, weil die Pflege natürlich viel zu teuer ist, nicht gewährleistet werden kann. Viel zu wenig Beweidung da stattfindet mit irgendwelchen Tieren, die diese Böden aufhalten. Und da hat man jetzt wirklich so eine Worst-Case-Situation. Also die Situation, dass da quasi auf den Papieren das alles wunderbar aussieht. Wir haben jetzt zwei Brutpaare mehr von dem einen Vogel, der da angesehen wird. Die Realität ist aber, dass da tatsächlich gerade massiver Verlust von allen möglichen Offenlandarten stattfindet. Und das kann eigentlich übertragen werden auf sehr viele Sachen. Was mich noch interessieren würde, du hast kurz diese Brut vom Kormoran angemerkt. Kannst du was dazu sagen, wie die brüten? Die brüten auch in Bäumen, ne? Also die dann.
Genau, die bilden so Nester in den Bäumen und man sieht es tatsächlich, dass dieser ganze Baumbestand, ich glaube, es waren hauptsächlich Eschen und Erlen. Mhm. Also die stehen teilweise schon komplett im Wasser, einfach weil diese Insel ja auch wirklich abgetragen ist. Und da sieht man dann auch wieder, weil da hat dann eine Kollegin hatte dann Fotos dabei von Postkarten aus den 60ern und 70ern. Und auf diesen Postkarten sieht man tatsächlich, wie diese Insel früher mal ausgesehen hat. Und das ist auch immer wieder was, wo man, ne, da sieht man eigentlich, wie wichtig sowas eigentlich ist, dass solche Sachen aufgehoben werden, weil natürlich sich irgendwie niemand, auch von den Anwesenden, niemand alt genug war zu dem Zeitpunkt irgendwie, um zu sagen zu können, ja, wie hat denn die Insel eigentlich früher mal ausgesehen? Und da sah man wirklich, dass es damals auch noch einen Schilfgürtel wirklich schön um diese Insel gab. Da waren ganz, ganz viele ja wirklich gut erhaltene Bäume eben auf dieser Insel. Und das ist jetzt heute echt, also es ist kaum noch als Insel eigentlich so wirklich zu erkennen. Es ist hauptsächlich, sind das tote Bäume, die dann da eben rumstehen. Ja. Und wir haben dann auch, also man sieht dann auch einfach, dass die Kormoran jetzt schon noch ausweichen auf andere Teile. Man muss vielleicht zum Thema Prozessschutz auch nochmal sagen, dass das könnte dann tatsächlich auch so weit gehen, dass in Nationalparks, zum Beispiel auch in Kanada, wo ja irgendwie sowas wie Feuer auch deutlich häufiger auftreten als bei uns zumindest noch, dass sowas dann zum Beispiel auch brennen gelassen werden würde. Ne? Also wenn man da den Prozessschutz verfolgt, dann würde das jetzt nicht bekämpft werden, wenn das in einem Naturschutzgebiet stattfindet. Also es sind dann schon, ich muss sagen, mich hat das halt so ein bisschen zum Nachdenken gebracht, als ich dann da mit denen draußen war und auch, also ich habe mich da relativ, ich habe mich eigentlich zurückgehalten, weil ich ja auch jetzt nicht in dem, in der Thematik und vor allem nicht in dem Fall irgendwie, irgendwie groß was zu sagen habe, aber habe dann so für mich darüber nachgedacht, was würde ich denn tun, wenn ich Eigentümer dieser Insel irgendwie wäre. Würde ich da jetzt anfangen, Sachen zu bauen und um irgendwie die Abtragung der Insel irgendwie zu verhindern, also irgendwie so Wellenbrecher oder irgendwie sowas irgendwie fixieren. Es gab dann so Ideen, ne? Man könnte eben tatsächlich aktiv, also es gibt schon so ein paar Bäume, die sind so geschickt gefallen quasi, dass sie wie so eine Art Wellenbrecher dienen. Mhm. Und man sieht dann dahinter auch, dass sich die Natur so ein bisschen erholen kann. Ja, ich fand's spannend, darüber so ein bisschen nachzudenken und so unterschiedliche Argumente eben irgendwie auch so zu hören, was man da jetzt irgendwie konkret machen sollte. Ich weiß nicht, kannst du das für dich so grundsätzlich beantworten, was für ein Verfechter welcher Naturschutzstrategie du bist? Artschutz, Habitatschutz, Prozessschutz?
Ja, ich glaube tatsächlich, dass wir alles irgendwie ein bisschen brauchen, weil es lässt sich nichts komplett lösen. Also wir haben immer diese Probleme, wenn man irgendwie sich das eine ansieht, dann werden andere Dinge ausgeklammert. Und wir haben ja bei all diesen Punkten noch nicht mal über im Prinzip so das Wohl von Tieren gesprochen, von einzelnen Individuen. Das ist ja auch nochmal eine andere Sache. Also schon Artenschutz kann bedeuten, den Tieren geht's gar nicht mal gut. Und die werden da einfach im Prinzip so, ich sag mal, gegen ihren Willen dann irgendwie in dieser Artenschutzsituation gehalten. Nur dass da sowas wie so ein Wille dann halt nicht nachgewiesen werden kann oder die Kommunikation über Arten hinweg natürlich nicht funktioniert. Aber ich sehe eigentlich schon, dass man, egal was man macht, wenn man so Überlappungsgrafiken machen würde oder so und schaut sich so Venn-Diagramme oder sowas dann da irgendwie an, dann hätte man im Prinzip meines Erachtens immer diese Situation, dass man einen Überschneidungspunkt in der Mitte hat, den man nicht so richtig erwischt irgendwie. Also das heißt auch bei Arten, wenn man dann die Individuen hat und hat dann irgendwie so das Wohl der Individuen, was dann zum Teil auch mit Artenschutz abgedeckt ist, aber eben nicht ganz so, dass man dieses Wohl auch bei den Individuen selbst dann nicht trifft unter Umständen. Und das zieht sich, glaube ich, in alle Bereiche so rein. Und deswegen finde ich ganz wichtig, dass man diese unterschiedlichen Ansätze hat und finde auch immer wichtig, dass wir in der Landschaft, die so ein bisschen verteilt haben. Also ich glaube, dass dieses Muster, was wir jetzt gerade haben, gar nicht mal so schlecht ist deswegen. Also dass man überall Leute hat an unterschiedlichen Punkten, die sich irgendwie in den Konstrukten damit auseinandersetzen, wie sie sich damit auseinandersetzen, weil es ist mehr, als wenn man es nicht hätte. Und gleichzeitig sind die Ansätze unterschiedlich und auch die rechtlichen Verbindungen, rechtlichen Verpflichtungen unterschiedlich. Da sind wir ja schon mal so ein bisschen in dieser Folge mit Gesetzen drauf eingegangen.
Ja.
Und das, was zum Beispiel die Nationalparks, also die decken für mich viel zu wenig von geschützten Lebensraumtypen ab. Also die Nationalparks, das sind wirklich die meisten, das sind im Prinzip Wälder. Hm. Und wenn man sich dann aber die FFH-Lebensraumtypen ansieht, diese europäisch definierten Lebensraumtypen, die man versucht eben irgendwie auch über ganz Europa hinweg zu erhalten, dann sind von diesen Lebensraumtypen verhältnismäßig wenige in den Nationalparks und ziemlich viele in den Naturschutzgebieten. Und das ist so eine Sache, da finde ich dann zum Beispiel auch einfach wichtig, dass es diese unterschiedlichen Ansätze gibt. Aber selbst sehe ich lokal auf jeden Fall immer, und das ist natürlich das Problem, was man, glaube ich, dann immer hat, vor allem wenn man sich auch irgendwie forschend damit auseinandersetzt, wie man es besser machen könnte. Aber dieses Rummäkeln da dran oder so, das hilft ja letztlich auch niemandem. Also letztlich, klar kann ich irgendwie immer sagen, so hier könnte man das verbessern, hier könnte man es besser machen, aber wenn man selbst nicht irgendwie die Person ist, die daran zieht, dann ja, sollte man, glaube ich, froh sein, dass irgendwas stattfindet. Ja, hast du da so ein bisschen eine Präferenz bei dir?
Also ich glaube tatsächlich, dass ich grundsätzlich eher nicht so ein Freund von Artenschutz bin, weil ich zumindest auch so in der Forschung irgendwie eher immer denke, es müssen halt gewisse Funktionen innerhalb eines Ökosystems. Also jede Art hat ja irgendwie bestimmte Funktionen, die sie einnimmt. Und solange die Funktionen erhalten bleiben und wenn es durch andere Arten ersetzt wird, ich glaube, dass das einfach auch so ein Stück weit Teil der Veränderung in dieser Welt, die wir eben einfach erleben mit Klimawandel und was weiß ich, für allen anderen möglichen Problemen, die wir ja einfach haben, dazugehört, so traurig das auch ist, dass wir Arten verlieren und neue Arten dazugewinnen werden, die sich hier eben etablieren werden. Und wichtig ist einfach für das Ökosystem, dass gewisse Funktionen dieser Arten erhalten bleiben. Und deswegen bin ich, glaube ich, eher auf der Seite von, also auf jeden Fall von schützenden Lebensräumen, also Habitatschutz und eher Prozessschutz, als jetzt individuelle Arten zu schützen, weil ich da auch so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie die Studienlage dazu ist, da müsste man vielleicht noch mal ein bisschen nachgucken, aber vielleicht weißt du es auch, wie erfolgsversprechend so individueller Artenschutz sein kann, hängt wahrscheinlich auch extrem von der Art ab, inwieweit sie sich gut schützen lässt. Könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Ja, aber ich glaube, ich bin eher bei Funktionen. Und so schade ich das auch sentimental irgendwie wie finde, wenn Arten verloren gehen, glaube ich einfach, oder wir sehen es ja auch, ne, wie oft neue Arten entdeckt werden, dazukommen, eingewandert sind, weil sich eben unser Klima verändert. Und das ist einfach nicht aufhaltbar. Ja. Und da brauchen wir, also es wäre schon aufhaltbar, aber damit brauchen wir halt nicht mit dem Artenschutz anfangen, sondern müssten wir eben an den Ursachen anfangen. Und da wäre zum Beispiel ein vernünftiger Klimaschutz wichtig und nicht unbedingt Artenschutz.
Ja, das, also ich habe ja auch schon, ich glaube, ein paar Mal durchklingen lassen, das ist irgendwie persönlich bei mir. So, wie gesagt, gesellschaftlich finde ich das gut, dass wir diese unterschiedlichen Ansätze haben. Und aber genau die gleichen Bedenken beim Artenschutz habe ich eigentlich auch. Also ich sehe sehr häufig, dass man auch Sachen so künstlich aufrechterhält oder sogar künstlich wieder herbeiführt bei irgendwelchen Wiederbesiedlungsprojekten, dass auch einfach klar ist, die Stressoren und Pressoren sind in der Regel immer noch da. Also das heißt, da hat sich nichts geändert. Wenn es jetzt nicht große Wirbeltiere sind, die irgendwie von Menschen geschossen worden sind und gejagt worden sind und sind durch die Jagd verdrängt worden, dann sind die wirklich durch Lebensraumverluste und durch Emissionen dauerhaften Stress im Prinzip verschwunden in diesen Bereichen. Und die dann nur da wieder hinzusetzen, um zu sagen, man reguliert künstlich die Umgebungsbedingungen dauerhaft so, dass diese Art irgendwie sich so gut reproduziert wie möglich und alles andere in dem Biotop ist mir egal, macht meines Erachtens auch wenig Sinn einfach. Und ich glaube, so ein paar hausgemachte Probleme, die sieht man ja momentan auch beim Igel ganz gut. Wir haben ja über den Igel häufiger schon gesprochen. Aber da ist es eben auch nicht die Lösung, dass alle Menschen quasi jetzt noch zusätzlich die Igel in ihren Gärten mit Futter versorgen und im Prinzip in diese Ökosysteme, die begrenzt sind, was Nährstoffe angeht und die eigentlich auch eine natürliche Limitierung darstellen, wie viele Igel sich dort fortpflanzen können, andauernd weitere Nährstoffe hinzugibt, damit die Igel sich möglichst gut reproduzieren und möglichst viele Igel da sind und es zum Schluss allen Igeln schlecht geht. So, das macht halt auch wenig Sinn. Das ist dann so ein Teufelskreis eigentlich, ne? Und das ist in vielen Fällen so. Also letztlich ist da für mich aber auch schwierig letztlich zu sagen. Also ich halte es ethisch für falsch, diese Probleme größer zu machen, aber ich halte es ethisch für eine sehr große Verantwortung, die man selbst für Leid, was man produziert, eben hat. Also das heißt, dieses Individualleid, den Schuh müssen wir uns eigentlich anziehen, weil dafür sind wir im hohen Maße verantwortlich. Aber das Leid zu vergrößern, halte ich halt für falsch einfach. Also einfach nicht richtig. Und das sind so Punkte, dieser Grat ist eigentlich sehr schmal und da gibt's auch keinen Leitfaden für. Und ich glaube, zum Schluss landet man halt insbesondere bei Artenschutz sehr häufig eigentlich bei ethischen Fragen. Hm. Und nur weil Dinge kulturell so gewachsen sind, wie sie gewachsen sind, heißt das nicht, dass was wir als ethisch und moralisch dann gut verstehen, dass das auch ist. Ne? Und ich sehe das insbesondere eigentlich bei dem Artenschutz so, weil auch wenn man sich das anguckt, die Tierwohlfrage, also das heißt, wie geht es den Individuen, die jetzt gerade leben, dieser Population, ist teilweise komplett egal. Also das heißt in Einzelfällen, ne? Nicht immer. Es gibt Leute, die sorgen sich natürlich darum. Das ist manchmal vielleicht auch wirklich ein Kriterium. Aber es gibt diese Fälle, wo es wirklich vollständig egal ist. Und das kann irgendwo eigentlich nicht sein. Also man muss sagen, also zum Schluss geht es ja wirklich auch darum, wie geht's den Organismen, wie können die jetzt gerade leben, haben die ein lebenswertes Leben so gesehen.
Und in dem konkreten Fall ist es jetzt zumindest so, dass die Kormorane da sehr findig sind und erstens schon auf die deutlich größere benachbarte Insel teilweise umgezogen sind und vor allem aber auch, es gibt da noch so eine Landzunge quasi direkt um die Ecke und da haben wir auch tatsächlich auch einige Nester jetzt auch gesehen, als wir da unterwegs waren. Und also ich bin jetzt kein Kormoran, ich möchte auch nicht für die Kormorane sprechen, aber es sah schon so aus, als wenn die eben einfach 200 Meter weiter fliegen würden und dann eben jetzt dann da umziehen, so langfristig. Also es sieht schon so aus, als wenn sie die Insel so langsam auch verlassen.
Aber so eine Insel ist natürlich ein heftiges Symbolbild, auch so als untergehende Insel.
Naja, das natürlich. Das ist ja auch ein total prägendes, auch kulturhistorisch einfach irgendwie. Ja. Oder? Ich meine, diese beiden Inseln gab es halt immer irgendwie und es verschwindet die eine mehr oder weniger. Und auch bei der größeren sieht man ja auch, dass sie angegriffen wird. Was ich aber noch als kleinen Funfact hier mitbringen wollte, und das war mir tatsächlich gar nicht so bewusst, und zwar sind diese beiden Inseln versteigert worden.
Okay.
Ich habe leider jetzt wieder den Namen vergessen, wie dieses Amt heißt, was das versteigert hat. Aber also auf jeden Fall hat Deutschland die quasi versteigert. Die große Insel ist von einem japanischen Investor gekauft worden.
Okay.
Und die kleine Insel ist für ziemlich viel Geld an ein großes Unternehmen gegangen, was darauf ein Hotel stellen wollte. Weil es ist eben eine sehr beliebte, ein sehr beliebtes Naherholungsgebiet, vor allem für viele Berliner. Und haben dann aber relativ schnell festgestellt, dass das nicht möglich ist, da irgendwas drauf zu bauen, weil es auch damals schon der Insel nicht so super gut ging, also auch damals schon viel Abtrag irgendwie da vorhanden war. Und dann haben sie es doch an den NABU verkauft für das Gebot, was der NABU mal abgegeben hatte. Also der Investor hat dann da ein paar Tausende verloren. Und dann sitzt man dann natürlich da irgendwie, weißt du, irgendwie im tiefsten Brandenburg auf diesem Scharmützelsee und guckt sich diese Inseln an und denkt sich, was zum Kuckuck hat denn jetzt hier der japanische Investor mit dieser Insel vorne? Also die ist relativ groß, die dem japanischen Investor gehört. Aber also es ist, verstehe ich irgendwie nicht so ganz, warum das irgendwie da versteigert worden ist. Ich bin nur wirklich froh, dass die kleine Insel es sich nicht gelohnt hat, da ein Hotel drauf zu zimmern und dann der NABU die noch bekommen hat. Ich habe dann auch gefragt, warum der NABU denn daran Interesse hatte. die Insel quasi zu haben. Und da ging es für die einfach tatsächlich darum, Schlimmeres zu verhindern, dass da eben irgendwas drauf gebaut wird oder sowas. Ja.
Ich finde das immer so schade. Also ich finde es super lustig, weil das klingt ja an einem Griff ins Klo, was so ein Investment angeht eigentlich. Ne? Wenn das jetzt keine Wertsteigerung hat, wenn es untergeht, dann so ein neues Atlantis wird in Zukunft, dann weiß ich nicht. Aber ansonsten finde ich das irgendwie interessant, wenn man rüber in die Niederlande schaut. Da ist es zum Beispiel so, dass die Naturschutzflächen, die sind alle staatlich und die kaufen im Prinzip, also der Staat kauft auch Flächen auf und deswegen funktioniert da der Naturschutz auch ziemlich gut eigentlich in vielen Fällen. Die haben natürlich die gleichen Herausforderungen und Probleme so, aber ich finde, dass nach wie vor heute, glaube ich, wirklich so Flächenkauf mit das Beste ist. Und vielleicht ist es gar nicht schlecht für diese Flächen, dass da irgendwelche Investoren sind, die das Ziel nicht umsetzen können, weil in dem Zeitraum passiert nichts Schlimmeres mit diesen Flächen. Das heißt, die Hotelanlagen sind immer unwahrscheinlicher und genau, dann hat es zumindest irgendwie noch ein paar Jahrzehnte diesen Effekt gehabt, dass da zumindest Ruhe war und Wasservögel vielleicht sogar auch noch da drauf konnten.
Ja. Ja, fand ich sehr interessant. Dachte ich, bringe ich mal so als kleine Exkursion mit Prozessschutz, Artenschutz, Habitatschutz. Haben wir auch noch nicht so explizit drüber gesprochen.
Das stimmt. Ich habe spannende Nachrichten noch mitgebracht. Zum einen haben wir natürlich wieder viele Nachrichten erhalten und ich habe mich da sehr drüber gefreut. Und ich habe auf Instagram was Spannendes verfolgt, denn Felix, der quasi oben in der Nähe von Bremerhaven unterwegs ist, der war auch nachts unterwegs und hat nach Insekten Ausschau gehalten, wie wir das jetzt die letzten Folgen ja immer wieder mal so ein bisschen besprochen hatten. Mhm. Und die herbstliche Insektensuche hat dazu geführt, dass wir eine neue Art in Deutschland haben, die aufgedeckt wurde.
Ja, herzlichen Glückwunsch, Felix.
Ja, auf jeden Fall, auch von meiner Seite. Das war ein guter Fund. Da wurde eine Wanze entdeckt, bei der ich jetzt eigentlich erstmal dachte, dass die nur für Niedersachsen neu wäre. Aber das, was ich da in meinem grauen Gedächtnis hatte, das bezog sich auf Funde aus den Niederlanden aus den letzten Jahren und eine Publikation daraus. Und das davor wurde die in Belgien gefunden. Und deswegen warte ich schon seit einigen Jahren jetzt gerade auf diese Art in Nordrhein-Westfalen und bin schon davon ausgegangen, sie kommt schon in Deutschland vor. Aber so wie ich das jetzt gerade sehe, wir haben jetzt gerade auch nochmal recherchiert, gibt es sie aktuell noch nicht. Und damit hat er einfach einen neuen Nachweis für Deutschland gemacht durch die nächtlichen Suchen, was ich natürlich ultra cool finde. Und er sitzt auf jeden Fall jetzt aktuell auch an einer kleinen Mitteilung dazu. Und sobald das irgendwie rauskommt, wahrscheinlich in der übernächsten Folge, werde ich dann berichten und wir können dann nochmal die Art auch mal zeigen irgendwie. Aber das fand ich sehr, sehr schön zu hören, ja. Und ansonsten gab es auch wieder ein paar tolle Funde. Viele Leute haben da so ein bisschen einen Lichtblick drin gesehen, weil man jetzt irgendwie immer dachte, es ist einfach gar nichts los im späten Herbst oder so. Und die sind jetzt gerade aber mit Freude unterwegs und das fand ich wirklich sehr toll.
Klasse, das freut mich natürlich sehr.
Genau. Du hast auch ein paar Zuschriften bekommen.
Ich habe absolut. Grundsätzlich müssen wir vielleicht einmal sagen, dass es ging so ein bisschen darum, dass manchen Leuten manche Themen besser gefallen als andere. Manche Leute dann fragen, was hat jetzt irgendwie Gleichberechtigung oder Gleichstellung in der Wissenschaft eigentlich mit Biodiversität zu tun oder andere Themen nicht gefallen haben oder sowas. Da kann man vielleicht grundsätzlich einfach sagen, dass es natürlich sehr unterschiedlich ist, was man sich so wünscht thematisch und das wahrscheinlich einfach ein sehr persönliches Gefallen oder eben nicht gefallen ist. Manche Themen sind sich auch aktiv gewünscht worden aus der Zuhörerschaft und es ist ganz interessant, wie man manche Zuschriften bekommt, die feiern die Folge total und andere finden sie total furchtbar. An der Stelle soll einfach gesagt sein, ich glaube, wir können es nicht jedem mit jeder Folge recht machen. Es wird sicherlich für den einen oder anderen immer mal eine Folge geben, wo die Person sich denkt, ja, das hätte mich jetzt thematisch nicht so super interessiert. Das geht uns beiden, glaube ich, auch so, dass es Folgen gibt, wo ich mir manchmal denke, das war jetzt nicht meine Lieblingsfolge und andere, wo ich mir denke, die fand ich jetzt mal richtig interessant, da habe ich jetzt auch richtig was gelernt und mitgenommen. Das ging mir zum Beispiel in unserer letzten Folge so, das fand ich eine absolute tolle Folge.
Ja, absolut.
Genau, und da kann man vielleicht einfach sagen, schreibt uns das gerne. Aber noch viel besser als zu sagen, das gefällt mir nicht, ist doch irgendwie auch zu sagen, das würde ich mir wünschen. Also wir sind total offen für Vorschläge thematisch. Schreibt es uns. Habt ihr konkrete Fragen? Schreibt es uns. Habt ihr konkrete Wünsche für Themen? Dann schreibt es uns. Also wir sind da wirklich sehr, sehr offen und sind wirklich sehr flexibel, was das irgendwie angeht. Wir probieren natürlich auch unseren eigenen Input und gerade mit den GästInnen, die wir jetzt ja irgendwie auch einfließen lassen werden, auch vermehrt in der Zukunft, hoffen wir einfach so ein bisschen da Dynamik und andere Themen auch reinzukriegen, die wir teilweise einfach gar nicht selber abdecken können. Aber wie gesagt, wenn es irgendetwas gibt, was ihr euch konkret wünscht, dann schreibt es uns gerne als Themenvorschlag. Und ihr könnt uns wie immer erreichen unter unseren jeweiligen Instagram-Profilen oder eben auch unter der E-Mail-Adresse podcastnatur2.0@googlemail.com. Und ja, das war einmal so ein Feedback, glaube ich. Einfach ein Aufruf daran. Schreibt uns doch gerne, was ihr euch wünschen würdet, wenn es gewisse Folgen gibt, die euch nicht gefallen haben.
Sehr gut. Klingt aber auch so, als ob wir nochmal jemanden zum Thema Gleichstellung einladen müssten und nochmal auf das Thema irgendwann eingehen müssen. Genau, also letztlich bleibt es natürlich irgendwie ein Angebot und man kann dann selbst entscheiden, ob man das Angebot mag oder nicht. Aber ich würde vor allem das auch immer für ganz wichtig, als ganz wichtig erachten, dass da, wo Leute sich melden, dass denen dieses Thema nicht passt, hat man wahrscheinlich ein relativ gutes Thema erwischt, was ja, im Prinzip gerne ungesehen bleiben sollte oder sonst wie für einzelne Personen. Und das finde ich eigentlich ganz wichtig, dass man das wahrscheinlich dann auch einfach nochmal intensiver behandelt irgendwann, weil das zum Beispiel meines Erachtens gar nicht geht, dass man jetzt irgendwie Feedback dazu bekommt, dass einem die Folge nicht gefällt, wo man einmal über Gleichstellung der Wissenschaft spricht. Also
ja, also ich glaube, man muss es auch einfach, das haben wir am Anfang ja auch gesagt, was soll dieser Podcast irgendwie bewirken oder erreichen, was worum geht's thematisch? Und es geht natürlich nicht nur um Biodiversität und um Wissenschaft zur Biodiversität. Es geht natürlich auch viel um allgemein biologische, ökologische Konzepte, Studien, wie sieht die Wissenschaft da aus. Aber es geht unterm Strich natürlich auch einfach darum, Wissenschaft zu kommunizieren, Wissenschaft zu vertreten und nach außen zu tragen. Und da gehören eben verschiedene Werdegänge dazu. Wie wird man WissenschaftlerIn? Was für Herausforderungen gibt es da? Wie sieht die aktuelle Lage irgendwie aus? Und da sind natürlich solche Themen wie Gleichstellung ja einfach leider immer noch aktuell. Und genau, das probieren wir auch immer mit einfließen zu lassen.
Genau. Und wir sind ja eigentlich da auch ganz happy, dass im Prinzip, ich hoffe, das Klingeln ist nicht allzu laut, weil jetzt hat irgendwie zweimal geklingelt. Wir sind da eigentlich auch breit aufgestellt. Wir haben ja auch gesagt, dass wir im Prinzip über Biodiversität uns unterhalten, über den Verlust von biologischer Vielfalt, dann insbesondere das Leben in und mit der wissenschaftlichen Forschung. Mhm. Und da gehört das nun mal sehr stark dazu. Und ich fand das eigentlich auch, insbesondere das, wo du gerade drauf eingegangen warst, eine Folge war, die enorm viel positive Zuschriften hatte und wo aufgefallen ist, ja, wie wichtig das ist. Und ansonsten, ja, es menschelt natürlich auch bei uns. Also das heißt, wenn dann irgendjemandem mal nicht gefallen hat, dass ich im Sommer mit der Hitze irgendwie ein bisschen mehr zu kämpfen habe als andere oder so, so what? Also da müsst ihr dann im Prinzip ein bisschen durch und ich hoffe, dass ihr da irgendwie auch ein Auge zudrücken könnt, wenn es irgendwann mal ein Thema gibt, was euch nicht so gut gefällt. Aber ich bin auch eher dabei, gerne Wünsche zu äußern und dann, genau, geht's damit, glaube ich, besser voran.
Weil wir jetzt auch gerade schon so ein bisschen über Naturschutzgebiete gesprochen haben, können wir jetzt vielleicht einfach auch mal noch zu einer Hörerfrage kommen, die mich erreicht hat. Ja. Ich weiß nicht, ob du da bereit für bist.
Ich bin bereit.
Wundervoll. Also Oliver hat gesagt, und das ist natürlich vielleicht auch noch was wir auch noch mal ansprechen können. Ne? Also es gibt ja viele ZuhörerInnen, die sich auch aktiv ehrenamtlich tatsächlich lokal einsetzen, einbringen. Viele natürlich davon auch wirklich sehr ehrenamtlich unterwegs sind. Und Oliver fragt sich so ein bisschen, er sieht es immer mehr, dass Naturschutzgebiete zuwachsen, teilweise keine Bewaldung stattfindet oder da gar nicht dran gedacht worden ist. Und er fragt sich, was das für Auswirkungen konkret auf die Biodiversität haben könnte, dass dann da Flächen komplett zuwachsen. Und Genau, was man da jetzt konkret gegen tun könnte, vor allem auch, weil wir haben es jetzt ja auch öfter schon angesprochen, dass in, und da bist du maßgeblich ja auch in Deutschland irgendwie mit Vorreiter gewesen mit deinen Co-AutorInnen, wie Naturschutzgebiete Insekten nicht unbedingt schützen, sondern die Diversität eben runtergeht in Naturschutzgebieten. Was kann man denn jetzt mal ganz konkret tun? Also ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt schon so sagen kann. Was könnte man jetzt, wenn ich jetzt irgendwie Zuhörer bin und ich habe irgendwie ein Naturschutzgebiet oder irgendein Gebiet, wo ich mich so ein bisschen drum kümmere, was kann ich denn aktiv tun, um die Biodiversität zu erhöhen? Also nicht quasi so sagen, naja, sie geht halt runter und das nutzt irgendwie nichts, sondern was kann ich aktiv tun?
Ja, ist, glaube ich, auch insgesamt eine der häufigsten Fragen, die ich grundsätzlich auch gestellt bekomme, irgendwie auch nach Vorträgen insbesondere oder ja auch sehr häufig auf Instagram eigentlich, wenn ich mal so eine Fragerunde mache oder so. Deswegen, es ist sehr schwierig, weil es natürlich zum einen sehr vielfältig ist, aber meines Erachtens gibt es ein paar Dinge, die die meisten Menschen nicht so richtig mitdenken. Also ich glaube, das Grundproblem, was wir haben, ist, alle Leute denken immer, man müsste ein neues Naturparadies schaffen. So, das ist so eine Sache, die ich eigentlich sehr häufig sehe. Das heißt, wenn Leute anfangen, irgendwie sich zu engagieren, haben sie immer das Bedürfnis, was neu zu kreieren. Die haben ein Bedürfnis, was einen naturnahen Garten oder sonst was zu gestalten. Die haben Bedürfnis, Biotope umzugestalten und neu zu kreieren. Und das ist mit Sicherheit was Gutes, aber es ist nicht zwingend was so sachdienlich ist. Also das heißt, so, wir haben eigentlich Probleme, die sind gesellschaftlich total klar. Also das heißt, wir wissen bei diesen Verlusten von Lebensräumen, von Arten sehr gut Bescheid, was das Ganze da ist. Und das Grundthema, was ich eigentlich sehe, was nicht erfüllt wird, ist eigentlich eben auch dieser gesellschaftliche Aspekt. Also das heißt, wo es in dem vorpolitischen Raum, wo sich eigentlich entscheidet, ist das für mich ein Thema, was so wichtig ist, dass dieses Thema in irgendeiner Form grundsätzliche Berücksichtigung haben muss bei meinem Leben. Also egal, wie ich mich beruflich entscheide, was mir politisch am Herzen liegt oder sonst was, dass dieses Thema einfach eine große Rolle dabei spielt. Und das ist, glaube ich, bei den wenigsten Menschen so. Also sonst hätte dieser Umweltaspekt eine viel größere Rolle, als er jetzt gerade hat. Und ich sehe insbesondere da eigentlich die Schwierigkeit und auch die Herausforderung. Wir können dieses Thema zwar politisch immer wieder mal ignorieren, weitgehend, und sagen, man kümmert sich dann jetzt irgendwie einfach nicht um Biodiversität und es steht dann im Prinzip auch in so, ja, einer Koalitionsvereinbarung oder so dann quasi bis auf zwei Punkte, wo das da irgendwie auftaucht. Aktuell bei erneuerbaren Energien, irgendwie bei Biodiversität, es geht jetzt aktuell darum, dass Greifvögel vor allem auf Populationsebene betrachtet werden, nicht auf individueller Ebene wegen Windkraftanlagen. Und ansonsten taucht das Thema Biodiversität im Prinzip noch auf an dem Punkt, wo es darum geht, Landwirtschaft nachhaltiger zu betreiben. Und das war's. Das heißt, wir haben eigentlich eine der größten ökologischen Grundprobleme vor uns. Und aus der Wissenschaft wird sehr viel an Daten aufgedeckt. Wir haben eine sehr gute Datenlage in vielen Bereichen, die man direkt umsetzen könnte. Und dieses Thema bleibt im Prinzip von komplettem Desinteresse. Und das ist natürlich eine große Schwierigkeit für die Personen, denen das Thema viel bedeutet und die sich da wirklich engagieren möchten. Und das ist aber jetzt eigentlich auch der Vorteil, den ich eigentlich sehe. Diese Blase von den Menschen, die sich da wirklich einsetzen, ist so klein, dass im Prinzip die Aufmerksamkeit für einzelne Personen, die da wirklich was bewirken, relativ groß ist. Also das heißt, es gibt zum einen, finde ich, sehr viel Erfüllung so in dem, was man tut, wenn man das im Prinzip mit Freude tut, weil man einfach auch diesbezüglich Feedback bekommt und sieht halt auch diesen Wirkungsrahmen. Und ich finde, dass diese kleinteiligen Empfehlungen, die es so häufig gibt, mit lebt nachhaltiger, macht euren Garten schöner, pflanzt insektenfreundliche Pflanzen in eurem Garten, das sind halt Dinge, die ändern im Prinzip nichts aktuell, weil diese Dinge auch messbar ausbleiben. Also das heißt, wenn man die sich jetzt zum Beispiel anschaut, die ganzen Gärten, die in irgendeiner Form umgestaltet, naturnahe gestaltet werden oder sonst wie, wo geht's denn darüber hinaus? Also das ist halt oft Selbstverwirklichung irgendwie um die eigenen vier Wände drumherum. Man freut sich, wenn man in den eigenen Garten geht, aber was tun diese Menschen darüber hinaus für biologische Vielfalt, gegen den Verlust von biologischer Vielfalt? Da gibt's dann relativ wenig Anknüpfungspunkte so gesehen. Natürlich möchte ich das jetzt schon, dass man das differenziert, sondern ich versuche eigentlich immer die Spitzen schon irgendwie aufzuzeigen, die irgendwie notwendig sind. Also ich möchte eigentlich, dass man immer so den häufigen Fall betrachtet, dass eben Dinge einfach sehr schnell enden und dann doch keine Rolle mehr im Alltag spielen. Und ich glaube, dass man im Wesentlichen erstmal schaffen muss, das in den als Grundthema in den Alltag reinzubekommen irgendwie. Und das halte ich für gar nicht so leicht. Und das halte ich im Prinzip nur für machbar, wenn Personen das A beim eigenen Handeln natürlich machen. Da kann auch sowas zugehören letztlich, dass man Dinge um sich herum nachhaltiger gestaltet, dass man einen nachhaltigeren Lebensstil hat, der uns als Mitteleuropäer grundsätzlich nicht nachhaltiger machen wird. Das ist einfach so. Aber es muss vor allem irgendwie eine Multiplikation stattfinden irgendwie von dem Thema. Und dieses Thema muss im Prinzip auch an weitere Menschen kommuniziert werden, damit das irgendeine Wirkung hat. Also streiten sich da, glaube ich, so ein bisschen die Geister. Ich denke, dass die Individualebene zwar letztlich die Lösung wäre, aber so wie auch im Kapitalismus andersrum, ne, alle könnten sehr reich werden, werden es aber nur sehr wenige. Und genauso sieht es da auch aus. Also wenn man sich darauf ausruht, auf dem, was einzelne Personen tun können, dann wird man meines Erachtens nicht vorankommen. Also das heißt, man muss im Prinzip schauen, dass man kollektiv sich für Dinge entscheidet und dass das wirklich eine politische Rolle spielt, weil wir Systeme haben, in denen es gar nicht anders geht.
Und es das gibt heißt, aber da ist jetzt mal eine konkrete Empfehlung und da haben wir jetzt alle die Möglichkeit im Februar. Ja. Geht wählen. Schaut euch an, es gibt ja so Seiten wie den Wahl-O-Maten zum Beispiel, wo man ganz klar schauen kann, welche Parteien vertreten da irgendwie, wenn euch jetzt Naturschutz wirklich auch am Herzen liegt, redet mit euren Familienkreisen, Freundeskreisen darüber, motiviert die Leute wählen zu gehen und motiviert die Leute vor allem auch dazu, dann vielleicht ihre Stimme dem Naturschutz und der Biodiversität zu geben. Und da kann man dann eben, wie zum Beispiel bei so Wahl-O-Maten schauen, welche Parteien vertreten eigentlich am ehesten die Interessen, die ich gerne vertreten sehen wollen würde. Also da ist sicherlich eine Empfehlung, aktiv an der Demokratie teilnehmen und wählen gehen. Aber wenn ich doch jetzt, Thomas, ich habe jetzt ein Naturschutzgebiet vor der Nase und ich bin da vielleicht irgendwie auch ganz gut vernetzt drin, jetzt einfach nur zuschauen und sagen, naja gut, was ich jetzt mache, ist eigentlich eh egal. Kann ich auch verstehen, ist ein bisschen frustrierend. Was kann ich denn jetzt konkret machen, um es da lokal besser hinzukriegen?
Also ich würde sagen, dass das grundsätzlich eigentlich, um jetzt nicht so weit rumzuschwafeln, ich jetzt eben rumgeschwafelt habe, das ist aber auch bei der Thematik, ich bin da wirklich noch so sehr stark mit mir am Hadern. Es gibt übrigens auch einfach beide Ansätze und ich finde auch beides okay. Also das heißt, es gibt auch Leute in der Wissenschaftskommunikation, die sagen, insbesondere wir brauchen dich, wir brauchen insbesondere dein individuelles Handeln, aber ich frag mich halt so mit der Wirksamkeit immer ein bisschen. Hm. Aber grundsätzlich ist.
Aber die lassen wir jetzt mal hinten angestellt.
Genau. Also das heißt, wir haben schon mal
motiviert und möchten
genau,
was machen.
Wir haben den vorpolitischen Raum. Beim vorpolitischen Raum halte ich es für enorm wichtig, das, was du gerade angemerkt hast, da entscheidet sich eigentlich, was spielt hier eine Rolle und was spielt keine Rolle. Das zweite, was wir haben, ist letztlich die Beachtung von biologischer Vielfalt. Das heißt, wenn man einfach da das Ganze streut und im Prinzip schaut, dass man selbst Teil der ganzen Sache ist und vielleicht auch ein bisschen aktiv wird. Und egal, ob das Umweltpädagogik ist, ob das Bildung von jungen Menschen ist, ob das eine Freizeitaktivität ist oder sonst was, wenn biologische Vielfalt da im Mittelpunkt steht, auch bei den eigenen Dingen, die man gerne macht, an Ausflügen oder sonst was, und Gelder landen dort, ein Besuch landet dort, man spricht über diese Dinge, dann ist das was auch meines Erachtens schon mal enorm hilft, weil das erstmal grundsätzlich dazu führt, dass das Ganze in diesem Bereich landet. Das, was ich für sehr wirksam halte, ist, dass sich Menschen dazu entscheiden, ihren Job danach auszuwählen. Also das heißt, in irgendeiner Form, was heutzutage sehr vielfältig möglich ist und was auch immer mehr möglich sein wird in Zukunft, weil wir, auch wenn gerade kurzfristig politische Gelder mal weniger in Umweltbereiche fließen, dieser Bereich ist im Prinzip nur kurzweilig zu ignorieren. Das heißt, es wird immer weiter zunehmen, dass man Schwierigkeiten hat, damit umzugehen. Und wenn man sich dazu entscheidet, in irgendwelchen Sektoren davon zu arbeiten, dann hat man auch schon mal einen großen Beitrag meines Erachtens geleistet. Ja. Und es gibt wirklich vielfältige Jobs diesbezüglich. Es ist egal, ob man irgendwie juristisch sich ausbilden lässt, geht danach im Prinzip ins Umweltrecht und arbeitet im Prinzip juristisch in dem Thema, was auch, glaube ich, häufig vernachlässigt wird. Das ist ein enorm wichtiger Bereich. Und es gibt nicht so super viele Menschen, die sich damit auskennen. Da kann man wirklich Expertise und auch Karriere machen diesbezüglich, weil Umweltrecht ein Thema ist, was ja im Prinzip noch relativ wenig behandelt wird in vielen Fällen. Dann sieht es natürlich, egal was man macht, mit Studiengängen so aus. Und das kann auch ein Studiengang sein, der eine pädagogische Ausrichtung hat. Das kann ein Lehramtsstudium sein, man ist danach in der Grundschule tätig oder sonst wie. Überall, wo man es einfach schafft, fernab der Lehrpläne, dieses bisschen Zeit, was man da hat, zu füllen mit Inhalten von biologischer Vielfalt, das ist, glaube ich, enorm viel wert. Dann kann man aktiv im Naturschutz arbeiten.
Ja, du hast. Es gibt natürlich auch, also wir sollten natürlich auch nicht immer nur über Studiengänge reden, sondern es gibt natürlich auch vielfältige Ausbildungsberufe.
Ja.
Wo man wirklich aktiv dazu beitragen kann. Also ErzieherInnen zum Beispiel würden mir da jetzt mal aktiv einfallen, wo man wirklich total früh Einfluss darauf nehmen kann, auf viele verschiedene Kinder ja tatsächlich auch. Wie gestalte ich das? Kann ich mit denen rausgehen? Kann ich denen die Natur näher bringen? Da hat uns irgendwann auch mal eine Zuschrift von einer Erzieherin, glaube ich, erreicht, die das total toll findet und da Inspirationen gefunden hat, was sie mit ihren Kindern quasi irgendwie machen kann. Also das ist natürlich eine Möglichkeit. Es gibt Ausbildungsberufe, die in Richtung erneuerbare Energien gehen, wo ne, zum Beispiel die Wärmepumpeninstallation, also es gibt da auch viele verschiedene Ausbildungsberufe, die total wichtig und richtig sind für unsere Umwelt.
Ja. Das, genau, ich habe jetzt eben ein bisschen bei den längeren Ausbildungswegen da irgendwie erstmal angesetzt, aber ich wäre auch später noch zu so ein paar Punkten gekommen diesbezüglich, weil das eigentlich gibt's alle möglichen Berührungspunkte. Das Wichtige ist, glaube ich, häufig führt das so zu, insbesondere bei den Leuten, die eigentlich schon so viel machen, zu den Fragen, was kann man denn alles tun, weil trotzdem dieses Gefühl der Hilflosigkeit da ist. Ich glaube, ihr tut schon eine ganze Menge und das realisiert man häufig nicht. Das ist auch das, wo ich eben so ein bisschen Schwierigkeiten hatte beim Beantworten, um dann die Messlatte einfach auch hochzulegen und zu sagen, das sind meines Erachtens Dinge, die wirksam sind. Aber das, wenn ich mich mit den Leuten unterhalte, wir hatten auch in Köln die letzte Tagung, auf der ich war, gab es danach auch noch viele Gespräche. Und mit den Leuten, die mich da gefragt haben, denn die erste Frage, die ich eigentlich im direkten Gespräch häufig zurückstelle, ist, was machst du denn aktuell schon irgendwie? Und wenn die Leute das erzählen, dann hören die eigentlich gar nicht mehr auf. Und das sind schon so viele Punkte. Und ich glaube, dass man da vor allem auch entspannt mit sein muss, weil man ja irgendwie auch Freude an der Sache haben muss. Also meines Erachtens ist das Wichtigste. Und das ist irgendwo natürlich auch immer schwierig, weil man, ich stelle es auch irgendwie gern zur Seite irgendwie und merke dann erst wieder zu spät, dass ich jetzt gerade die eigenen Bedürfnisse viel zu spät berücksichtigt habe wieder. Das passiert mir sehr häufig so, dass ich mich da verrenne. Aber wenn Menschen wirklich Freude an etwas haben und machen das und haben da im Prinzip ihren Einfluss und das kann auch naturnahes Gärtnern oder sonst was sein, dann tut ihr schon etwas. Also das heißt so, es ist schon etwas da. Deswegen nicht das eigene Handeln kleiner machen, als es dann eigentlich ist und vor allem auch nicht dem keinen Impact zuzuschreiben. Genau, und ich glaube, du hast eben jetzt irgendwie diese Anknüpfungspunkte da schon angemerkt. Also ich halte zwar Bildung für einen ganz wichtigen, entscheidenden Punkt. Aber ich merke auch, dass sich viele Leute darauf ausruhen und im Prinzip das eigene Nichthandeln auf die jungen Generationen abwälzen. Das gibt es sehr, sehr stark, die im Prinzip sagen, ja, nein, es geht ja um die jungen Menschen, die müssen das Ganze lösen. Und dann frage ich so, ja, das ist aber jetzt auch wieder hier interessant, ne? Was machst du denn? Ja, ich war, als ich jung war, habe ich irgendwie so, und dann fängt sowas an, irgendwie solche Gespräche. Es gibt im Prinzip vielfältig Menschen, die ihr Leben lang in irgendeiner Form dazu beitragen oder nicht. Und ich finde nicht gut, wenn Menschen irgendwann anfangen, sich einfach auszuruhen und zu sagen, es geht jetzt nur um die jungen Menschen oder so. Es geht nicht nur um die jungen Menschen, sondern ihr seid im Prinzip genauso Teil dieser Gesellschaft und deswegen geht es auch um euch. Und das finde ich dabei irgendwie noch einen ganz wichtigen Aspekt. Und heutzutage eigentlich den wichtigsten Aspekt finde ich, dass man, das ist zwar in Sachen Fake News manchmal sehr schwierig, dass man tatsächlich einfach Dinge teilt, weil wir haben einen großen Informationsfluss, der findet fernab der eigentlichen Medien statt, der klassischen Medien, das meine ich damit eigentlich, also wenn wir jetzt über Zeitungen und das Fernsehgerät sprechen oder so, dann meine ich im Prinzip das damit, also das heißt, die meisten Menschen verbringen die meisten Stunden am Tag heute irgendwie an digitalen Endgeräten, gucken sich Dinge an auf YouTube, auf Instagram oder sonst wo, dort einfach selbst zum Sprachrohr werden und Dinge, Inhalte teilen, damit Menschen auch Informationen erreichen, damit Menschen eigentlich Nachrichten zu diesem Thema sehen und immer kritisch damit umgehen. Also nicht immer alles glauben, wenn Thomas jetzt was in eine Story reingefaselt hat oder so, dass das jetzt irgendwie da gesetzt ist und dass die Information ist, sondern immer einfach ja kritisch mit den Inhalten umgehen. Das muss man immer tun. Das ist auch was man manchmal lernen muss. Aber ich glaube, diese Multiplikation davon ist, glaube ich, ganz wichtig. Und wenn es irgendwelche Menschen gibt, die einfach merken, sie würden gerne starten mit der Wissenschaftskommunikation beispielsweise oder mit dem Journalismus in diesem Bereich oder sonst wie, dann ist wirklich die Devise meines Erachtens wirklich einfach damit sofort anzufangen und einfach machen und das Ganze schrittweise lernen, in diesem Bereich irgendwie ja, im Prinzip mit den eigenen Inhalten dann umzugehen, sich da besser zu werden, schauen, welche Zielgruppen kriegt man da erreicht, wie kommuniziert man das Ganze, weil ich das total wichtig finde und ich hatte das letztens irgendwann angemerkt. Ich habe im Prinzip ein Interview gehabt für die dpa Kindernachrichten und ich fand das so toll und habe jetzt mittlerweile 3 Zeitungen hier liegen, wo dieser Beitrag dann drin war, wo kleine Interviewteile dann irgendwie von mir drin waren. Die hatten mich dann nur als Experten gefragt. Aber das ist sowas, was ich zum Beispiel auch denke, was total viele Leute erreicht. Und die Leute mögen Umweltthemen eigentlich sehr gerne. Also das heißt, das ist ein schwieriges politisches Thema und deswegen ist das auch so schwer behaftet. Und es gibt auch diesen Verlust, den wir im Prinzip davon haben. Aber eigentlich werden Nachrichten zur Natur, zu Tieren, Fun Facts aus der Wissenschaft, alles Mögliche diesbezüglich, das wird wirklich gerne gelesen, das wird gerne gesehen, das erreicht riesengroße Klickzahlen auf YouTube. Deswegen glaube ich schon, dass Anknüpfungspunkte sind, glaube ich, viele da und die muss man dann auch nur nutzen. Und die schwierigste Sache, und das ist auch was, wo ich dann jetzt mit meinem Reden dann natürlich leicht habe, ist so, viele Dinge lassen sich wahrscheinlich auch nicht messen vom Einfluss her. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Aspekt. Also bei mir ist das zum Beispiel so, ich habe auch das Gefühl, dass ich zu wenig tue und auf der anderen Seite tue ich eigentlich viel zu viel, weil ich, also mich das auch andauernd einholt. Also ich werde immer in so Forschungsstrudel reingezogen und komme da nicht mal raus und vergesse dann die Zeit und zum Schluss muss ich irgendwie so viel Energie und Zeit da reinstecken, dass mich das total auffrisst und zum Schluss denke ich dann auch nach wieder so, ich habe jetzt gerade erst 14 Tage hinter mir, wo ich auch wirklich so dauerhaft rotiert habe und dann denke ich mir auch so, ja meine Güte, wo ist denn jetzt überhaupt mal Zeit, dass du mal so ein bisschen Zeit für dich hast oder so, ne? Und ja.
Aber ja, also ich glaube, bei Gewässern zumindest kann man für alle, die jetzt ganz konkret ja auch wirklich einfach aktiv werden wollen, also da sind natürlich Fischereivereine auch oft schon aktiv oder da sind natürlich auch gute Anknüpfungspunkte, weil man kann ja Gewässer pachten und dann die Nutzungsrechte quasi erwerben. Und da ist es dann natürlich auch ja, jedem selber überlassen, was man dann damit so macht. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel, den findet man auch auf Instagram. Bachliebe ist, glaube ich, sein Name. auf Instagram. André Holzinger, der hat da zum Beispiel auch einen Bach gepachtet und anstatt da jetzt zu fischen, weil die Fische, die er gerne gefischt hätte, gibt's da sowieso nicht, wird ganz viel gepflanzt. Also zum Beispiel aktiv sich darum zu kümmern, dass es Beschattung von Gewässern gibt. Das ist was man machen kann. Das kostet auch nicht viel Geld. Also er macht das da wirklich aus eigener Kraft und steckt quasi so Weidensetzlinge eben ein. Das kann man tatsächlich machen. Man kann Totholzstrukturen, also grundsätzlich Strukturvielfalt erhöhen in Gewässern. Da gibt es auch manche Fischereivereine, die dann da eben aktiv ja Strukturen in so Gewässer einbringen. Das sind jetzt so konkrete Handlungsempfehlungen, die man tun könnte, wenn man jetzt zum Beispiel ein Gewässer gepachtet hat. Also Strukturvielfalt erhöhen, Beschattung erhöhen. Das könnte ich jetzt so mit auf den Weg geben.
Ja, und ganz wichtig im Winter haben wir, das habe ich bei dir gelernt, letztlich darauf zu schauen, vielleicht nicht andauernd mit Salz vor der Tür zu streuen, sondern eben, sich dazu eine Alternative zu überlegen. Und wenn es Schnee ist, den Schnee nicht mit Salz wegstreuen, sondern den wirklich noch zur Seite schaufeln, so wie man das früher gemacht hat, klassischerweise. Und ansonsten irgendeinen Split oder sonst was nehmen, den man im Anschluss wegkehren kann und vielleicht auch nochmal wiederverwendet. Also das ist eigentlich
ja, das ist natürlich, gut, dass du es ansprichst, ein hochaktuelles Thema. Ja. Gerade jetzt irgendwie im Winter dann ja auch. Also es macht mich wirklich, es ist wirklich ein, da werde ich leidenschaftlich bei dem Thema. Fuchsteufelswild macht mich das, wenn ich diese Haufen von Streusalz wirklich sehe. Ja. Nicht nur, dass es in manchen Gemeinden in Deutschland sowieso auch illegal ist, das zu benutzen im Privathaushalt, sondern wie gesagt, also dann muss man sich halt mal bequemen und das wegschuppen und danach mit Streusand oder mit Split drüber gehen. Und natürlich bleibt das dann liegen und das muss man danach wieder wegfegen. Ja, das muss man dann wohl tun. Das ist dann ein bisschen mehr Aufwand. Aber wie gesagt, für die Natur wirklich, wirklich gut. Weil wir sehen es auch in Deutschland. Wir messen diese Ionenkonzentration, wo Salz zum Beispiel dazugehört. Also Salz ist auch ein Ion im Endeffekt, mit der sogenannten Leitfähigkeit in Gewässern. Und diese Leitfähigkeit geht wirklich, egal wo man unterwegs ist und selbst wenn es der Riesenbodensee ist, sie geht in vielen Gegenden einfach hoch. Weil es geht ja auch nicht nur bei diesem Salzeintrag darum, dass es jetzt irgendwie der Nachbar XY ist, der irgendwie mal wieder Streusalz gestreut hat, sondern es ist natürlich auch einfach ein Eintrag, der aus der Landwirtschaft kommt, der aus verschiedenen anderen Sourcen, also aus einfach verschiedenen anderen Quellen irgendwie kommt. Es geht hoch und es ist kein guter Trend. Und wir sind zum Glück in Deutschland noch nicht an einem Punkt, wo es irgendwie wirklich kritisch wird, aber wir haben es in anderen Ländern schon und wir können einfach so viel mehr von anderen Ländern da auch irgendwie lernen. Und deswegen klärt darüber auf in eurer eigenen kleinen Welt, warum man bitte kein Salz zusätzlich jetzt auch noch im Winter benutzen sollte, sondern bitte auf Sand oder Split ausweicht.
Wenn wir genau, vielleicht machen wir auch ein paar konkrete Tipps jahreszeitenabhängig, das finde ich gerade richtig schön eigentlich. Es ist ja letztlich, wir haben ja über den Igel letztes Mal auch schon gesprochen und das, was jetzt gerade auch noch anfällt, das meiste ist zwar jetzt schon von den Bäumen runter, ist nach wie vor noch Laub und ich hatte ja schon mal die Laubhaufensituation da irgendwie erwähnt, die nicht so gut funktioniert hatte, aber wenn ihr zum Beispiel auch das habt, ist die Biomasse von dem Laub nimmt schon ab, wenn ihr die bis nächstes Jahr liegen lasst. Also das heißt, wenn ihr das nächstes Jahr wegräumt, habt ihr sowieso schon weniger Biomasse, die ihr da irgendwie eintüten müsst oder sonst irgendwas. Und wenn das Ganze ein halbes Jahr liegen bleibt und ihr das zum Beispiel auch schafft, dann habt ihr wirklich eine Situation, dass die Tiere das auch bis zum Frühjahr hin nutzen können. Also das heißt, bis in den April hinein oder vielleicht auch bis in den Mai hinein. Und wenn solche Laubbereiche weggeschafft werden, dann kann man zum Beispiel auch daran arbeiten, dass man sagt, man schafft nicht alles weg, sondern nur den größten Teil davon und lässt einen gewissen Teil vielleicht auch einfach nur an irgendeinem Bereich in Richtung einer Hecke oder sonst was liegen. Und es gibt quasi Siebe in der Gärtnerei. Ich weiß gar nicht, wie die heißen, ob die Kompost- oder Laubsiebe oder sowas heißen.
Ich auch nicht.
Wenn man zum
Vielleicht
Beispiel
hört
sagt,
uns jetzt ja eine Landschaftsgärtnerin irgendwie zu und schreibt uns das bitte, wie es heißt.
Genau. Solche Sachen, ansonsten kann man sich das auch selbst basteln oder nimmt sich irgendwas anderes. Wenn man das Laub durchsiebt, dann siebt man quasi die kleinen Organismen daraus und die können verbleiben in dem Laub, was noch da ist, so gesehen. Das ist auch eine Möglichkeit, die man durchaus machen kann. Und es geht beim Igel gar nicht so sehr darum, dass der Igel super Unterschlupf findet an diesen Laubhaufen. Das ist teilweise nämlich gar nicht so, wenn man da nur Blätter aufeinander liegen hat oder so, da ist nichts interessant großartig für den Igel, sondern interessant ist das für den, wenn da auch Gehölze zwischen sind, wenn da wirklich kleine Zwischenräume sind und man hat irgendwo eine kleine Höhlung, die man sich mal buddeln kann und so und die Höhlung bleibt dann auch bestehen. Das sind so Sachen, die interessant sind, aber vor allem auch die ganzen Organismen da drin, also die ganzen kleinen Insekten, Krebstiere und so weiter und so fort. Das ist eigentlich das, was spannend ist. Das wäre noch ein Punkt, der mir noch einfällt, irgendwie jetzt in Richtung Winter.
Ja, und vor allem Ruhe bewahren, wenn man einen Garten besitzt, einfach es ertragen, dass da jetzt abgestorbene Blütenköpfe stehen, zum Beispiel Hortensien werden ja auch ganz gerne alle klitzeklein wieder geschnippelt. Also alles, was verblüht ist, alles, was jetzt quasi nicht mehr, ja, also einfach abgestorben ist über den Lauf des Jahres, weil es jetzt eben in Winter geht oder schon im Winter sind. Lasst es stehen, ja. Ich weiß, es juckt vielen in den Fingern, dass das jetzt alles schön ordentlich wieder alles abgeschnitten werden muss. Lasst bitte alles Verblühte stehen. Zum Beispiel auch sowas wie Disteln oder sowas. Und da sind so viele Samenkörner tatsächlich auch drin, die Vögeln, aber auch Insekten irgendwie sich davon ernähren können. Also lasst es bitte stehen. Ertragt es einfach und probiert das bis in den Frühling, bis wirklich gut in den Frühling, Mai, April durchzuhalten, das nicht abzuschneiden, sondern einfach stehen lassen, bitte.
Genau, die Sachen sitzen nämlich, also die Tiere sitzen übrigens auch da drin und überwintern jetzt gerade. Das heißt, ich hatte ja schon, ich glaube auch irgendwann mal angemerkt, also alle Insekten, die wir bei uns im Laufe des Jahres sehen, die sind ja 365 Tage im Jahr da. Und das wissen die meisten gar nicht. Also das heißt, egal welcher Schmetterling.
Wo sind
egal
sie denn im Winter auf einmal?
Genau. Und die sind halt häufig in einem anderen Stadium im Winter da. Also die überwintern nicht alle wirklich als Vollinsekt, sondern manchmal sind es die Eier, manchmal sind es die unterschiedlichen Larven. Und die befinden sich in den Pflanzen. Und das, was du gerade gesagt hast, wenn man so einen Stängel wegnimmt, der Stängel steckt eigentlich voller Leben, auch wenn der abgetrocknet ist und wir sehen das nicht mehr. Wenn man so Disteln hat, die abgestorben sind beispielsweise, und man öffnet entlang der Länge nach diese Stängel, da sitzen wirklich die Insektenlarven drin und warten quasi bis zum Frühjahr zum Schlüpfen. Das können, es gibt so, ja, so grünmetallische Scheinbockkäfer, die fallen auch auf, weil die Männchen haben schöne Hinterbeine, die so aufgedickt sind irgendwie und so fast kugelig aussehen. Die sehen sehr interessant aus eigentlich und das sind gute Bestäuber, die quasi auch unterwegs sind. Also auch Käfer sind vielfach Bestäuber und bei denen ist es so, die sitzen im Prinzip wirklich in den Stängeln und schlüpfen quasi erst im Folgejahr und da sitzen teilweise sogar schon die fertigen Käfer dann ab dem späten Herbst in diesen Stängeln drin. Dann gibt es die unterschiedlichsten Rüsselkäfer und Bohrfliegen, die sitzen in den Blütenständen unten drin. Das heißt, das, was die vertrockneten Blütenköpfe angeht, die sind vielfältig, insbesondere bei so Korbblütern, auch wenn man so Disteln und sowas hat. Da sind total viele Insekten drin und warten auf das nächste Jahr. Und das Problem ist einfach, wir sehen diese ganzen Sachen nicht. Also genau, und das wäre im Prinzip so dieses Handeln, so dass da kann man drauf achten. Da sind wir jetzt zwar so kleinteilig, dass ich sage, so für den Verlust von biologischer Vielfalt die falsche Skala, aber vielleicht für so ein persönliches Umweltbewusstsein und vielleicht auch für ein bisschen mehr Freude und Gelassenheit mit den Sachen umzugehen, weil das, glaube ich, irgendwo auch ganz wichtig ist. Und ja, das wäre auf jeden Fall ein Aspekt.
Ja, da haben wir doch jetzt ein paar schöne Tipps zusammengesammelt. Ich habe tatsächlich sonst auch nichts mehr. Ich habe dieses Mal keine Studie dabei. Schande auf mein Haupt. Ich weiß aber, dass du eine Art der Woche mitgebracht hast, oder? Gibt es sonst noch ein Thema, was dir am Herzen liegt, was wir vorher ansprechen müssten?
Genau. Und bin ich ja schon ganz froh, dass einige Leute motiviert sind und nachts rausgehen und schon sehen, auch jetzt gerade sind Insekten unterwegs und es lebt ein bisschen was. Aber viele vermissen ja jetzt gerade natürlich schon Bienen und Hummeln, die in der Gegend rumfliegen. Und ihr müsst nicht lange warten. Das ist eigentlich der Vorteil, denn das zeigt uns die heutige Art, die ich mitgebracht habe. Heute geht es um die große Holzbiene. Xylocopa violacea. Die ist in den letzten Jahren auch ein bisschen bekannt geworden, beispielsweise auch durch Aktionen zum Insektenzählen, weil die ist nämlich häufiger geworden und die fällt relativ gut auf. Das ist nämlich eigentlich unsere größte heimische Bienenart. Und die sieht sehr schön aus, weil die ja so knapp, also ist ein bisschen weniger als 3 Zentimeter groß, also wirklich ein Riesentier, so 2 bis 2,8 Zentimeter in etwa. Hat so einen schwarzen Körper mit einer violett metallischen Grundfärbung da drin, so ein bisschen. Die Männchen sind so ein bisschen ganz kurz behaart und so flaumig behaart und schwarz im Vergleich zu den Weibchen. Und vor allem die Flügel sind dann auch sehr auffällig, weil die sind dunkel und sind auch wieder mit so einem violett-metallischen Schimmer irgendwie überzogen. Und deswegen ein sehr imposantes Tier, weil die größer ist als die meisten heimischen Hummelarten auch. Und gleichzeitig ist die so interessant, weil die teilweise auch schon an warmen Tagen im Winter unterwegs ist. Also das heißt, die kann schon ab Februar entdeckt werden. Und das heißt auch, dass es nur noch knapp 2,5 Monate sind, bis man dieser Art eigentlich jetzt begegnen kann. Also knapp 2 Monate dann eigentlich schon. Also Anfang Februar mit ein paar warmen Tagen, die haben wir ja immer häufiger jetzt eigentlich auch im Winterhalbjahr. Da ist das Ganze schon möglich und deswegen meines Erachtens sehr interessant. Haltet euch gerne, also wenn ihr Schwierigkeiten damit habt und euch fehlen die Bienen irgendwie, die um euch herumfliegen, daran fest. Ab dem Februar könnt ihr auf jeden Fall schon die ersten draußen entdecken, wenn das Wetter irgendwie das ein bisschen zulässt. Also es ist nicht allzu lange, was ihr durchhalten müsst. Sie heißt Holzbiene, weil sie sich im Holz entwickelt, in Totholz. Und da nimmt die quasi sonnenbeschienenes Totholz an, wo sie sich selbst Löcher reingräbt. Also anders als viele andere Bienen, die man vielleicht auch von Insektenhotels oder sowas, von so künstlichen Nisthilfen kennt. Da macht die sich teilweise wirklich ziemlich große Löcher in einzelne Äste rein. Und das ist interessant, weil diese Löcher sind wirklich kreisrund und eigentlich auch sehr auffällig, so dieser Eingang. Und ich habe die teilweise schon ziemlich gut dabei beobachten können, wie die das Holz aushöhlen. Das dauert manchmal ziemlich lange. Also die fräsen sich da wirklich schrittweise durch. Und legen dann letztlich ihre Brut in diesen Hölzern geschützt an und sind vor allem auch im Siedlungsbereich sehr gut zu entdecken. Dieser Sexualdimorphismus, ich hatte das eben schon mal angemerkt, also dass sich die beiden Geschlechter so unterscheiden, das ist ja bei sehr vielen Insekten so. Also wenn man jetzt den Hirschkäfer nimmt, da ist es ja so mit das Extrembeispiel, dass der wirklich sehr stark ausgeprägt sein kann, dieser Dimorphismus.
Stichlinge wären auch noch ein gutes Beispiel.
Genau, das wäre auch noch ein sehr gutes Beispiel. Das ist bei dieser Biene auch so, also diese kurze Behaarung habe ich angemerkt, aber das, was sehr lustig ist, ist, die Männchen haben einen braunen Ring an den Fühlern, der total hervorsticht, wenn man Fotos davon sieht, dann sieht man wirklich so einen kleinen braunen, hellen Ring irgendwie vorne an den Fühlern. Und das zeigt, dass das ein Männchen ist von dieser Art. Und dieser Ring unterscheidet das zum Beispiel auch von anderen Holzbienen, die jetzt in den nächsten Jahren auch in Deutschland auftreten könnten, irgendwie ganz im Südosten beispielsweise. Weil es gibt zum Beispiel auch noch die östliche Holzbiene, Xylocopa vaga. Die Weibchen kann man dann draußen gar nicht mehr so gut unterscheiden, aber die Männchen kann man sofort unterscheiden, weil die haben diesen braunen Ring bei den anderen Männchen dann quasi nicht. Aber das geht jetzt schon sehr tief da ins Detail.
Die blaue Holzbiene war übrigens Wildbiene des Jahres 2024.
Sehr gut. Das hatte ich nicht auf dem Schirm tatsächlich.
Vom also NABU gekürt. Noch, ich muss ja sagen, ich habe sie parallel mal gegoogelt, ne?
Ja.
So der ungeübte Laie könnte, glaube ich, so beim flüchtigen Drüberschauen denken, es handelt sich um eine Fliege, wenn man ein bisschen nicht so genau hinschaut, weil sie ist ja schwarz mit diesen schimmernden Flügelchen.
Ja.
Also guckt mal nochmal eine Nummer genauer hin.
Genau, es ist keine Monsterfliege, die auf Kehle geht dann auf jeden Fall, weil die wäre dann mit so knapp 3 Zentimetern sehr furchteinflößend draußen. Also keine Sorge haben irgendwie, wenn ihr sie seht, es ist nur eine Wildbiene. Und ich finde auch tatsächlich eine relativ schöne und sehr beeindruckend. Also man sieht die wirklich von Weitem, die sind lassen sich gut beobachten. Und ich finde die eigentlich sehr schön. Und vor allem, wie gesagt, das ist für mich auf jeden Fall, ich mache das bei der Natur immer sehr stark daran abhängig, dass ich mich auf so ein paar Sachen freue, die in den nächsten Wochen unterwegs sind, in den nächsten Monaten unterwegs sind, und halte mich daran fest eigentlich den ganzen Winter über. Ich weiß jetzt aber schon zum Beispiel, ach wunderbar, im Januar und Februar kann ich die und die Steinfliege entdecken an den Brücken, und dann bin ich ab Januar auf jeden Fall draußen und gucke mir die eine Steinfliege an, die vorher definitiv noch nicht auftaucht, und deswegen habe ich eigentlich zu jeder Saison immer was, worüber ich mich freuen kann, was mir persönlich auch dabei hilft, nicht in so eine Wintertristesse zu verfallen. Also okay. Sehr gut. Das finde ich ganz wichtig. Und falls jemand von euch da Tipps hat, zum Beispiel, wie ihr damit umgeht, nicht in so eine Wintertristesse zu verfallen, oder was im Prinzip euer Anker ist für einzelne Jahreszeiten oder so, das wird mich natürlich brennend interessieren, weil ich sowas immer ganz spannend finde. Also ich habe da selbst, wie gesagt, eine ganze Menge. Die heutige Art der Woche ist für mich so ein Tier. Also ich finde immer ganz schön, sich dann wirklich zu denken, ab warmen Februartagen fliegt die im Prinzip wieder rum, und im Februar geht's eigentlich auch los mit den ersten Hummelköniginnen irgendwie im späten Februar. Also das heißt, das ist eigentlich nicht allzu viel Zeit, die wir zu überbrücken haben, bis sowas wieder losgeht. Genau.
Sehr gut, prima. Ja, toll. Dann haben wir's. Nächstes Mal geht es wieder weiter mit einem Gast. Und zwar können wir schon anteasern, dass das Dr. Matthias Schott von der Universität Bayreuth sein wird.
Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf das Gespräch, und ja, wir nehmen ja ein bisschen früher auf diesmal, und in dieser Woche kommt nämlich erst die Folge mit dem letzten Gast raus, und da bin ich tatsächlich ziemlich gespannt, wie euch das gefällt. Uns hat es beiden so richtig gut gefallen, so dass wir uns, glaube ich, auch auf alle weiteren Gastfolgen ganz besonders freuen, und ich bin aufs Feedback gespannt auf jeden Fall.
Absolut, und da kann man vielleicht auch nochmal aufrufen, wir haben vorhin schon wegen Themen aufgerufen, sollte es also eine Gästin, einen Gast geben, der die euch sehr am Herzen liegt, wo ihr unbedingt mal sagt, hey, ladet die Person doch mal ein, dann schreibt uns das doch auch gerne. Also wir nehmen natürlich auch Gastvorschläge an.
Ja, wunderbar. Ansonsten habe ich mich gefreut, Jana, wie jedes Mal. Die Folgen, wir haben noch was vergessen. Wir hatten ja sogar noch Grund zum Feiern.
Genau, das müssen wir aber schon noch jetzt erwähnen.
Ja, wir sind in den Top 15 iTunes und Spotify Charts für Naturwissenschaftspodcasts gelandet, unter dem Platz 13, als wir da beim letzten Mal reingesehen hatten. Und ich wurde darauf hingewiesen, habe mich sehr gefreut. Und deswegen finde ich das sehr schön. Wir haben ja ganz naiv gesagt, wir starten jetzt einfach mit dieser Sache und entwickeln uns im Laufe der Zeit dann einfach diesbezüglich weiter. Und das versuchen wir eigentlich auch stetig. Ich finde das sehr spannend, wo sich das eigentlich gerade hinbewegt. Und vor allem ist es besonders schön für mich eigentlich auch mitzubekommen, dass viele Leute den Podcast hören und dass den Leuten das sogar so gut gefällt und so viele reinhören, dass das Ganze sogar in den Podcast-Charts landet für Naturwissenschaften.
Ich wurde ja, als ich das der ersten Person erzählt habe, ganz aufregend erstmal gefragt, ja, wie viel haben es denn überhaupt reingeschafft? Also wie besonders ist denn Platz 13 überhaupt? Man kann mal sagen, 100 wurden gelistet. Also das alleine, hab ich dann schon sehr drüber gefreut, muss ich sagen, dass wir dann doch so weit oben sind und es überhaupt in die Liste geschafft haben. Also es gibt es ja auch eigentlich erst seit Mai.
Ja, finde ich auf jeden Fall auch gut. Und ich glaube aber auch, dass nach wie vor das eigentlich gut funktioniert und die Leute immer froh sind über unterschiedliche naturwissenschaftliche Podcasts. Ich bin's übrigens auch. Also das heißt, ich bin auch immer sehr froh, wenn ich da neue Dinge entdecke, und höre mir auch viele Podcasts sehr gerne an. Und damit würde ich sagen, haben wir auf jeden Fall schon mal irgendwie ein nie angepeiltes Ziel erreicht.
Ja,
und,
absolut.
Genau, was trotzdem schön war. Also sowas dann irgendwie mitzubekommen, fand ich sehr schön.
Absolut.
Genau. Ihr könnt uns wie immer eine Sternebewertung dalassen. Falls euch der Podcast gefällt, dann lasst uns sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, empfiehlt den Podcast weiter. Wir freuen uns da bei jeder Plattform drüber. Und es ist für uns vor allem auch sehr schön, die Zuschriften von euch zu bekommen, weil letztlich da immer so ein bisschen daraus hervorgeht, das, was ich persönlich zwar nicht so spannend finde, aber dann, was du schon meintest, das gefällt mir nicht irgendwie. Aber das hat natürlich irgendwie auch seine Berechtigung, insbesondere wenn ihr aber inhaltliche Kritik habt und seht wirklich, da ist ein Fakt beispielsweise nicht richtig dargestellt worden oder so. Das ist was, was mir sehr gefällt, denn dann haben wir die Möglichkeit, darauf einzugehen und das Ganze auch richtig zu stellen und dann nochmal im Nachgang drüber zu sprechen. Und ja, das wäre es auf jeden Fall von meiner Seite. Ich weiß nicht, ob du noch was hattest.
Ich schließe mich da an.
Okay, wunderbar.
Macht's gut.
Einen schönen Tag. Tschüss.
Ciao.
Natur 2.0, der Biodiversitätspodcast mit Insektenforscher Thomas Hörn und Gewässerökologin Dr. Jana Isanta-Navarro.